zusammen. Ein wunderschöner Tag, ein herrlich geschmückter Altartisch. Also da kann man schon in eine frohe Stimmung kommen. Und die gibt es ja auch sehr unterschiedlich. Wer kennt nicht den Spruch, himmelhoch jauchzend? Es gibt auch das andere, zu Tode betrübt. Wer in der Sportschau mal die Spieler oder die Trainer oder auch die Zuschauer gesehen hat, wenn ein Tor für die eigene Mannschaft gefallen ist, der kann sich eine Vorstellung machen, was es heißt, himmelhoch jauchzend. Die Erwachsenen benehmen sich da wie die kleinen Kinder. Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe für solche freudigen Stimmungen. Archimedes zum Beispiel, der soll nach seiner Entdeckung von dem nach ihm benannten archimedischen Prinzip, in der Schule haben wir das früher gelernt, ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, der hat also etwas gefunden in der Badewanne, dann hat er Eureka gerufen, das heißt also, ich habe es gefunden, der war so froh, dass er nackt auf die Straße gelaufen sein soll. Ja, und ein Dr. Faust im gleichnamigen Drama von Goethe, der macht es schon bescheidener. Der hat mit dem Teufel einen Pakt geschlossen und von ihm verlangt, wenn der Teufel ihm einen Augenblick schenkt, wo er sagen kann, verweile doch, du bist so schön, dann wollte er ihm seine Seele vermachen. Ja, auch Paulus kommt bei seinem Brief an die Römer ins Schwärmen. Der Grund bei ihm ist ein ganz anderer. Ihm geht wieder ganz neu auf, welch großem Gott er dient. Deswegen auch das Thema dieser Predigt, Staunen und Lobpreis über Gottes Größe. Und der Hintergrund der Predigt, der steht in Römer 11, in den Versen 33 bis 36. Und da lesen wir, O, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich sind seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuerst etwas gegeben, wofür ihm Vergeltung zuteil werden müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, Paulus erkennt in seinem Schreiben an die Römer also drei überwältigende Eigenschaften Gottes. Und das macht ihn so froh. Aus dem Text können wir drei entnehmen. Gott als allmächtigen Schöpfer, denn wir haben ja gerade gelesen, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Gott als gerechten Richter, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, haben wir gerade gelesen. Und Gott als liebenden Retter. Gott als allmächtigen Schöpfer. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von Gott als dem Schöpfer des gesamten Kosmos. Auch von allem, was wir hier so auf dem Planeten Erde so finden, das ist von ihm. Und auch in unserem Glaubensbekenntnis haben wir gerade gesprochen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Tatsächlich gerät der Mensch immer wieder in Staunen, wenn er so nachts am Sternenhimmel den Sternenhimmel betrachtet und auch wenn er all die Schönheiten sieht, die unsere Erde zu bieten hat, trotz des Sündenfalls und zumindest dort, wo der Mensch noch nicht alles zerstört hat. Da stellt sich doch eigentlich jeden Nachdenkenden die Frage, wie das alles wohl entstanden wäre. Ich ziehe einmal den großen Gelehrten Gitt, der sagte, es gibt auf dieser Welt kein Volk, in dem die Menschen nicht in irgendeiner Form an einen Gott glauben, der mit der Schöpfung in Zusammenhang gebracht wird. Aber, auch das muss man sagen, es hat schon immer Menschen gegeben, die einen Gott abgelehnt haben oder zumindest so gelebt, als ob es ihn nicht gäbe. Und nach deren Auffassung ist also unsere Erde und alles, was da sich darauf befindet, auch das Weltall, so nach und nach von allein entstanden. Diese Entwicklung, mit der wir heute auch ganz konkret konfrontiert sind, wird mit dem Wort Evolution bezeichnet. Also der Zufall und unendlich lange Zeiträume sind die Ursachen von allem, was wir so sehen und erkennen. Erst seit Darwin hat die Evolutionstheorie auch einen pseudowissenschaftlichen Anstrich. Es ist wirklich nur pseudowissenschaftlich. Er hat nun etwas festgestellt, nämlich, dass die am besten angepasste Art in einer Art, es gibt ja verschiedene Tiere in einer Art und mit verschiedenen Auswirkungen, die am besten angepasste überlebt. Eigentlich eine Binsenweisheit. Daraus hat er gefolgert, dass ein Zusammenspiel von Zufall, Auslese, Mutation und so weiter von einem Einzeller aus, dass alles so entstanden ist, wie es ist. Nun könnte man ja sagen, na schön, soll er glauben, aber keine einzige These oder Theorie dieser Lehre ist bis heute bewiesen. Aber jetzt kommt es, ich zitiere auch wieder, gibt. Trotzdem stellt die Evolutionslehre heute eine so verbreitete Denkung dar, dass man sie zur alles umfassenden, ja einigenden Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts erklären könnte. Und das geht uns ja nun wieder ganz direkt etwas an. Denn dieser Wahrheitsanspruch darf nicht in Frage gestellt werden. Selbst eine Diskussion darüber ist nicht mehr möglich. Aber leider blieb diese Theologie nicht unberührt vom Evolutionsgedanken, obwohl sie der biblischen Aussage direkt widerspricht, diametral gegenübergestellt ist, wie man auch sagt. Die Vorstellung, der Mensch habe sich aus dem Tierreich langsam hochentwickelt, ist mit dem Zeugnis des Sündenfalls nicht vereinbar. Die Erlösung durch das Sterben Jesu Christi und die Auferstehung wird auch dadurch unnötig, ja geradezu sinnlos. Und es wird ja auch so diskutiert, wie kann ein Gott so etwas zulassen, wie kann er das verlangen? Die Erlösung, wie gesagt. Für mich, habe mich auch einige vielmals damit befasst, auch theoretisch, wir haben diskutiert, für mich ist diese Evolutionstheorie die wirksamste Waffe des Teufels gegen den christlichen Glauben, um den christlichen Glauben von innen her auszuhebeln. Es war nicht Kirchenleute, sondern es waren hochdekorierte Wissenschaftler, die diese Evolution nicht nur in Frage gestellt, sondern sie auch ganz klar mit vielen Dingen, vielen Beweisen widerlegt haben. Ich zitiere mal den britischen Astronomen Sir Fred Hoyle, er ist geadelt worden, weil er so klug war. Er hat geschrieben oder gesagt, nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert, wie die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Dann ist das die Aussprache von Wissenschaftlern. Was sind Naturkonstanten? Das will ich hier nicht erläutern, nur ganz kurz. Lichtgeschwindigkeit, Ladung eines Elektrons und so weiter. Ja. Für den Laien also nicht sehr interessante Aussagen. Aber für die Wissenschaft sind das ganz, ganz wichtige Größen, auch im Sinne des Evolutionsgedankens. Denn für Laien nahezu unverständlich erklären diesen Wissenschaftlern, selbst wenn die Naturkonstanten nur für eine Tausendstel Sekunde schwanken würden, wäre danach alles biologische Leben auf diesem Planeten ausgelöscht. Unglaublich. Die Rolle führender Theologen dagegen ist für den biblischen Glauben katastrophal, indem sie nämlich nicht nur die Evolutionslehre als nicht hinterfragbare Wahrheit annehmen und Kritiker sogar als Sektierer benennen, so wird natürlich auch die ganze Bibel dadurch ein Märchenbuch. Der Atheismus zum Beispiel, in welchem philosophischen er gewandt auch auftritt, ist antigöttlich, antibiblisch, auch gleich für Christen zu erkennen und daher auch kaum eine Gefahr. Aber wenn jetzt hier die Evolutionslehre in christliches Gedankengut integriert wird, dann sind diese Menschen, die das tun, das sind die berühmten Wölfe, die in Schafskleidern daherkommen und die Gemeinde verführen und zerstreuen. Was haben denn christliche Theologen, ich bin nun kein Theologe, ich kann da auch etwas härter dagegen argumentieren, was haben christliche Theologen noch zu verkünden, wenn der Kern des christlichen Glaubens, Sündenfall, Erlösung durch Tod und Auferstehung Jesu, nicht mehr geglaubt werden? Dann kann eben das noch diskutiert werden, was ich anfangs gesagt habe. Was sagt die Bibel, die Gott leugnen? Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott, lesen wir in Psalm 14. Toren werden an anderer Stelle von Gott auch Narren genannt. Paulus sagt im Römerbrief zu den Verächtern Gottes, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und Gott selber sagt zu einem Reichen, dem nur das Irdische wichtig war, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese in Gottes Augen Narren können menschlich gesehen sehr klug und weise sein. Deshalb sind sie auch ziemlich gefährlich für die Anhänger Jesu. Sie können gut argumentieren. Auch wir werden übrigens von Politikern regiert, die von sich behaupten, zu klug zu sein, um an Gott glauben zu können. Sie genießen ein hohes Ansehen. Hören wir nochmal Paulus zu diesem Thema. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlicher sehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, schreibt er auch in diesem Römerbrief. Was Paulus nur mit dem geistigen Auge sieht, haben Wissenschaftler längst durch Experimente und Beobachtung festgestellt. Deshalb nochmal ein Zitat von Albert Einstein. Je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Entdeckt sie voll mit dem, was Paulus da geschrieben hat. Gott ist auch ein gerechter Richter. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, haben wir vorher gelesen. In einer Leserzuschrift, die sind immer sehr interessant, die im Merkur aufgeschrieben werden, stand neulich, dass es immer noch, in einer Lesung stand, dass es immer noch Menschen gibt, die das Wort Evangelium mit Drohbotschaft übersetzen. Dabei hat doch Jesus, so schreibt er, selbst verkündet, Gott ist die Liebe. Es würden auch noch mehr Kinder in den Gottesdienst kommen, wenn nicht pausenlos von Schuld, Bereuen, Sünde, Tod Christi die Rede wäre. Wichtig wäre, wenn mehr Grundwerte wie alle Achtsamkeit, Liebe, Verzeihen, Hilfsbereitschaft und so weiter verkündigt würden. In vielen Kirchen wird das so verkündigt und die Folge ist, dass die Kirchen immer leerer werden und die Austritte immer schneller verfolgen. Gericht haben, verloren sein oder gar die Hölle, diese Begriffe passen überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit. Das ist für viele finsteres Mittelalter. Manche möchten auch nur einen Gott glauben, so wie sie sich ihn vorstellen. Und jeder nach seiner Fassung. Gott ist Liebe, ja, aber das ist mit einem richtenden und mit der Hölle drohenden Gott nicht vereinbar. So die Meinung heute auch von Theologen. In unserem Text steht aber, wie unbegreiflich sind seine Gerichte. Also Gott hat gerichtet und errichtet. Auch im Glaubensbekenntnis haben wir gerade gesprochen, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, Gott ist ein heiliger Richter und ein heiliger Gott und ein gerechter Richter. Ich denke, das muss gesagt werden. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben. Auch das geht von Paulus an die Galater geschrieben in die gleiche Richtung. Mit dem Fleisch wird in der Bibel nicht nur unser Leib bezeichnet, sondern das ganze Wesen des natürlichen Lebens, des natürlichen Menschen nach dem Sündenfall. Des Menschen, der sich gegen Gott auflehnt. Bereits im 1. Mose lesen wir vom Gott, der dem verwerflichen Tun dieses Fleisches und vom Gericht nach. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hat den See verderbt auf Erden. Gott sah auf die Erde. Alle Raumfahrer berichten hier von der Schönheit der Erde, wenn man sie von oben sieht. Es ist alles wunderbar anzuschauen. Es sind faszinierende Bilder, auch wenn man jetzt schon die Rauchwolken sieht, die durch den Krieg auftreten. Auch Gott sah und sieht auf die Erde und er sieht jeden Einzelnen. Bei ihm gilt nicht das Kollektiv. Und was sah Gott? Er sah die Werke des Fleisches, Hass, Neid, Zorn, Feindschaft, Abgötterei und so weiter. Ja, wenn Gott heute auf der Erde sieht, was sieht er da? Ich glaube, das kommt uns sehr bekannt vor. Und dann sagt Gott, alles Fleisches Ende ist bei mir beschlossen. Ein hartes Urteil. Das Ergebnis kennen wir. Es ist unter dem Begriff Sintflut geschehen. Aber er sah nicht nur die Menschen, sondern er sah auch den Einzelnen. Er sah den Noah, der führte ein göttliches Leben zu seinen Zeiten. Das waren Zeiten, in denen die Welt sonst ohne Gott lebte, ausnahmslos. Und ich denke, es war sicher nicht leicht für Noah, gegen den Zeitgeist zu stehen. Wie viel Spott wird er ertragen haben? Das wird heute genauso sein. Sicher hat er auf alle Lästerungen nicht mit theologischen Argumenten oder gar philosophisch argumentiert. Sein Trost und sein Bollwerk war in einem einzigen Satz zu finden. Der Herr hat es gesagt. Ein guter Tipp auch für uns, wenn wir mit allen möglichen angegriffen werden und Glaubenszweifel aufkommen. Er wird aber durch sein Vertrauen auf Gott nicht nur durch die Rettung von der Flut belohnt, sondern Gott schließt auch einen Bund mit ihm. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Und dann, so klingt es für mich fast resigniert, um das deutlich menschlich auszusprechen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber dann trotzdem, und ich richte meinen Bund also auf mit euch, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll mit dem Wasser der Sintflut. Eine tröstende, eine zuverlässige Aussage und Zusage. Gott hat da auch diesen Bund sozusagen beurkundet. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, den Regenbogen, das Zeichen des Bundes, die Regenbogenfarben. Und dieses Zeichen hat die ekelhafte Love Barrett als ihr Symbol missbraucht. Und das Zeichen wird nach wie vor missbraucht. Dieses Regenbogenzeichen des alten Bundes. Also der natürliche Mensch hat keinen guten Kern. Gott sagt es und er weiß es auch. Das spricht gegen das, was die weltlichen Ideologen sagen, die behaupten das Gegenteil. Im Menschen steckt ein guter Kern. Dass das nicht so ist, dass Gott recht hat, das beschreibt selbst Paulus, der hat es erkannt und hat es mit eindrücklichen Worten über sich selbst ausgesprochen. Denn ich weiß ja in mir, das heißt in meinem Fleische, in meinem natürlichen Wesen, wohnt nichts Gutes, denn der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, dagegen ist das Vollbringen des Guten nicht. Oh, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleib erlösen? Aber Ist aus so einem Dilemma überhaupt Rettung möglich? Offensichtlich ja, denn Paulus schreibt gleich im Anschluss daran, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also Gott als Retter. Zunächst muss man auch festhalten, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, also ein gerechter Richter und ein Gott der Liebe. Daraus ergibt sich ja doch ein gewisses Dilemma. Die Liebe Gottes möchte schon vergeben, aber seine Gerechtigkeit muss richten. Er kann nicht einfach sagen, schwamm darüber, was ihr Böses getan habt. Wenn man danach geht, könnte eigentlich kein Mensch gerettet werden. Ist doch eine Logik, oder? Gibt es eine Auflösung? Es gibt nur eine logische Lösung. Ein anderer müsste stellvertretend dieses Gericht ertragen. Und in einer langen Kette von Verheißungen kündigt Gott schon im Alten Testament diesen Retter an. Eine der eindrucksvollsten Stellen steht in Jesaja 53, 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich denke, wer in der Bibel, das kennt jeder. Dieser Stellvertreter muss aber drei Bedingungen erfüllen. Er muss selbst sündlos sein, sonst kann er nicht für andere ein Opfer bringen. Er muss Mensch sein, denn die Sünde kam durch einen Menschen in diese Welt. Und er muss auch Gott sein, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Diese drei Bedingungen konnte und kann niemand anders erfüllen als Jesus allein. Darum ist auch uns in Jesus der einzige Retter gegeben, der uns himmelwärts führen kann. Auch wenn eine solche Aussage bald unter den Diskriminierungsverdacht, heute kann man ja keine Behauptung mehr aufstellen, wo sich andere diskriminiert werden könnten und die Rettung ausschließlich auf Jesus, das könnte so interpretiert werden. Aber Christen können trotzdem nicht von dieser Aussage aus davon abrücken. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus selber gesagt. Und nochmal Einstein, der hatte mal folgendermaßen etwas über Jesus gesagt. Der einzige Punkt auf dieser Welt, wo es kein Dunkel gibt, das ist die Gestalt Jesu Christi. In ihm kommt uns Gott am nächsten. Und Einstein wird häufig als Antichrist von einigen zitiert. Spricht ein ganz anderes Bild. Ja, und das Motiv für dieses Handeln Gottes? In Johannes 3, Vers 16 ist das, meine ich, am deutlichsten festgeschrieben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Oft gehört, oft zitiert. Und mir geht es so, wenn ich manche Dinge sehr häufig höre, dann begreife ich den Inhalt gar nicht mehr so genau. Dann erscheint es mir fast, wenn man es immer wieder sagt, wie eine Formel. Nochmal Einstein, einer der größten Physiker, hat eine Entdeckung gemacht, die er auch mit einer Formel bezeichnet hat. E, ich nenne sie mal, E ist M mal C Quadrat. Also hier geht es um Energie, Masse und Lichtgeschwindigkeit. Weiter brauchen wir uns da nicht zu befassen. Mit der Laie kann mit dieser Formel nichts anfangen. Aber hinter dieser Formel verbirgt sich ein ganz explosiver Hintergrund. Wissenschaftler haben das umgesetzt. Und das Ergebnis waren die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und die weiteren Bomben. Also diese Formel, die so nichtssagend da steht, die hat zum Tode von Millionen Menschen geführt. Aber das, was Johannes hier schreibt, das ist viel explosiver, aber das ist nicht zum Tode, sondern mit dieser Explosion hat Jesus eine Tür, zwar ein schmales Tor, aber immerhin ein Durchgang aufgeschlossen zum ewigen Leben. Das Motiv Gottes, dass er seinen Sohn für diese Welt geopfert hat, ist also Liebe. Ja, Liebe ist ein häufig gebrauchtes und missbrauchtes Wort. Es hat sehr unterschiedliche Bedeutung. Hier ist die Agape gemeint, die grundlose göttliche Liebe. Die braucht nicht etwas Liebenswertes, sondern unabhängig davon handelt sie. Da es sich hier, also bei dieser Tat, um die Ewigkeit, um die Rettung geht, sollte doch die wichtigste Frage im Leben sein. Ich denke, bei uns ist die geklärt, aber auch für die Menschen, wenn die etwas nachdenken. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie ist schon von vielen Menschen gestellt worden, denen der Heilige Geist ihre Verlorenheit deutlich gemacht hat. Die meisten Menschen halten sich ja für durchaus gut. Und wenn man sich mit anderen vergleicht, dann kann man sehr gut, egal mit wem, da kann man sehr gut davon wegkommen. Ja, und der Kerkermeister zu Philippi hat auch dem Paulus zugerufen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und auch Paulus sagt ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus. Noch ein anderer war, und das fragte er ihn, also den Jesus, ein Oberster, und sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dieser junge Mann hat sich bemüht, hat erkannt, wie wichtig eine Antwort auf diese Frage ist. Und Jesus hat ihm auch klar geantwortet. Übersetzt hier, du musst mit deinem Götzen, deinem Reichtum brechen. Da sagte der kein Wort mehr und ging traurig davon. Mit seinem Götzen konnte er nicht brechen. Das war ihm im Moment wichtiger. Und mit dem kommt er nicht durch die enge Pforte. Ja, da stellt sich auch mir oder uns die Frage, haben auch wir irgendeinen Götzen? Besitz, Ehre, Beruf, was auch immer, Gesundheit. Woran hänge ich vielleicht, von dem ich nicht wegkomme und mit dem ich nicht durch die enge Pforte komme? Werner Wiegers, ein in der DDR geborener und später als Missionsarzt tätiger Mensch, der hat einmal in einem Interview gesagt, das Gefühl der Pandemie und der daraus entstandenen Politik hilflos ausgeliefert zu sein, treibt die Menschen dazu, ihre Hilfe in allen möglichen Konzepten zu suchen. Konzepte, die unkritisch übernommen werden, um die eigene Haut zu retten. Gott kommt da, das ist seine Erkenntnis, seine Beobachtung, Gott kommt da selbst bei Christen eher als Beigabe vor. Ist die Sorge um die Gesundheit auch bei uns Christen schon so groß geworden, dass wir vergessen, was Jesus gesagt hat? Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Wird die Sorge um die weltlichen Dinge so groß, dass wir das ewige Ziel aus dem Auge verlieren? Eines ist sicher. Gottes Gemeinde wird nicht untergehen. Dafür sorgt er selber. Sie wird aber durch einen Prozess von Verführung und Verfolgung vielleicht auch durch Sattheit deutlich kleiner werden. Das hat er auch schon gesagt. Aber weil Gottes Größe in seiner Schöpfung so deutlich sichtbar ist und Jesus uns den Zugang in seine Herrlichkeit aufgemacht hat, sollten wir uns mit Paulus freuen. Und wir sollten mit ihm einstimmen, gerade in das, was wir vorhin auch schon gehört haben. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen.